Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei unserer Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind in dieser Stunde, in der wir uns etwas näher mit dem Katechismus befassen wollen, darauf hören, was darin steht und es uns erläutern lassen, ein wenig auslegen lassen. Und dazu ist auch heute mit uns verbunden aus der Schweiz Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Wir sind angekommen im Artikel 4, Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Im Artikel 4 des großen Überabschnitts vom Glaubensbekenntnis, dem zweiten Abschnitt, wo es um Jesus Christus geht. Sie finden diesen auf der Seite 177 im Katechismus der katholischen Kirche. Es ist der Punkt 571, an dem wir fortfahren, auf der Seite 177. Und in diesem Punkt steht: Das Pascha-Mysterium des Kreuzes und der Auferstehung Christi ist das Herz der Frohbotschaft, welche die Apostel und in ihrer Nachfolge die Kirche der Welt verkünden sollen. Im Erlösungstod seines Sohnes, Jesus Christus, ging der Heilsplan Gottes ein für allemal in Erfüllung.
Ja, das Pascha-Mysterium, das heißt, das ist das Ostergeheimnis, also das Geheimnis des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi. Dieses Pascha-Mysterium, dieses Ostergeheimnis ist das Herz des Evangeliums, das Herz unseres Glaubens, wenn ich es wir auch jedes Mal in der Heiligen Messe bekennen, wenn es eben genau heißt, Geheimnis des Glaubens, das heißt eben deinen Tod, woher verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, und das tun wir, bis du kommst in Herrlichkeit, also bis zur Wiederkunft Christi. Und es ist interessant, dass es eben Mysterium Fidei heißt, Geheimnis des Glaubens, wie es auch auf Deutsch heißt, also nicht einfach ein Geheimnis des Glaubens unter vielen anderen, sondern wir feiern in der Heiligen Messe eben das Geheimnis unseres Glaubens, das größte Geheimnis, das Geheimnis, das eben alles in sich zusammenfasst. Und deshalb ist dieser Artikel 4 auch einer der längsten, weil es eben auch hier um das Geheimnis unseres Glaubens geht, um Tod und Auferstehung Christi. Deshalb ist er auch das Osterfest, das ursprüngliche, das wichtigste Fest im ganzen Jahreskreis. Das Weihnachtsfest ist zwar auch wichtig und es liegt uns sicher auch ganz sehr am Herzen, aber schon von den ersten Anfängen des Christentums, schon in der Urzeit der Kirche, hat man eben das Osterfest auch liturgisch jedes Jahr gefeiert. Das Weihnachtsfest kam dann erst ein bisschen später auch hinzu. Und dieser Erlösungstod Christi war, wie es hier heißt, ein für allemal, oder er ist ein für allemal in Erfüllung gegangen. Also Jesus stirbt nicht mehr, so beten wir ja auch dann in der Osterzeit. Jesus ist auferstanden, er stirbt nicht mehr, er lebt das Leben der Herrlichkeit, diese Herrlichkeit, die nicht vergeht. Er ist nicht einfach wieder ins Leben zurückgekehrt, wie damals Lazarus, der dann wieder gestorben ist, sondern Jesus ist auferstanden und stirbt eben nicht mehr, er lebt in Ewigkeit, und er möchte uns auch dieses ewige Leben schenken durch das Wort Gottes, durch die Sakramente. Das bedeutet jetzt aber nicht eben, je nachdem, gibt es Leute, die da Mühe haben, wenn wir in der Heiligen Messe den Tod und die Auferstehung Christi feiern, wenn das heilige Messopfer, das Kreuzesopfer ist, dann kann man ja vielleicht eben Mühe haben, zu denken, ja, aber wenn doch Jesus ein für allemal gestorben ist und wenn er dieses Heilsereignis ein für allemal in Erfüllung gehen lassen hat, dann ist es ja komisch, dass wir dann in der Messe dennoch wieder jedes Mal wieder dieses Kreuzopfer feiern, dann wäre das ja wieder wie eine Wiederholung. das ist eben, deshalb ist es ein Geheimnis des Glaubens, oder deshalb ist es eben das Geheimnis des Glaubens, weil Christus nicht nochmals stirbt, aber weil die Heilige Messe die Erneuerung, die gegenwärtige Setzung des Kreuzesopfers ist. Es ist eben kein anderes Opfer als das Kreuzesopfer. Der Tod Christi wiederholt sich nicht, sondern wir sind im Glauben unter den Kalvarienberg versetzt und das Opfer, das Jesus ein für allemal vollbracht hat auf dem Kreuz, das wird wieder gegenwärtig gesetzt. Eben wenn wir das wirklich richtig verstehen würden, dann würde wahrscheinlich einerseits unser Leben anders aussehen, andererseits würden wir vielleicht auch noch mit mehr Herz und mehr Liebe und mehr Hingabe der Heiligen Messe beiwohnen oder sie selber feiern. So müssen wir oder dürfen wir uns eben auch immer wieder bewusst werden, was eben das Geheimnis des Glaubens ist, welche Größe in diesem Geheimnis des Glaubens, im Geheimnis der Heiligen Messe, im Geheimnis der Heiligen Erlösung Christi verborgen ist. Das dürfen wir eben auch gerade immer wieder, wenn wir den Katechismus lesen, staunen über die Größe Gottes, die sich so klein macht, dass sie in der Heiligen Hostie Platz hat, dass die Größe Gottes, dass Gott selber, Jesus selber als Mensch und Gott in unserer Seele Gast wird in der Heiligen Kommunion.
Die Kirche bleibt der Auslegung der gesamten Schrift treu, die Jesus selbst vor und nach seinem Pascha gegeben hat. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen, lesen wir im Lukas-Evangelium. Die Leiden Christi erhielten ihre konkrete geschichtliche Gestalt dadurch, dass er, wie es im Markus-Evangelium heißt, von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen wurde, die ihn, so steht es bei Matthäus, den Heiden übergaben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt werde.
Jesus ist genau deshalb auf Erden gekommen, nämlich um uns Menschen zu erlösen, um uns Menschen von Sünde und Schuld zu befreien. Und das sollte konkret, wie es hier heißt, geschehen durch sein Kreuz, durch sein Leiden am Kreuz, durch dieses Verworfenwerden, durch diese Erniedrigung am Kreuz. Es ist der ausdrückliche Wille des Vaters. Jesus hat ja im Ölgarten darum gebeten, dass der Leidenskelch an ihm vorübergehen möge, aber er hat auch dazu gefügt, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und er hat gelitten, deshalb ist es eben der Wille des Vaters. Und Jesus selber hat auch viele Male sein Leiden angekündigt. Die Jünger haben das zwar nicht richtig verstanden, sie wollten nicht, dass der Messias, dass Christus leiden soll, dass er so auf brutale Art und Weise ihnen weggenommen werden soll, aber Jesus hat daran festgehalten. Und auch dieser Abschnitt, dieses Zitat aus dem Lukas-Evangelium, musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Es ist von der Erzählung von den beiden Emmaus-Jüngern genommen. Und gerade diese beiden Emmaus-Jünger sind sehr interessant, diese Erzählung im Lukas-Evangelium. Dort wird uns nämlich klar, dass diese beiden Jünger den Glauben, die Hoffnung und die Liebe vollständig verloren haben. Auf den ersten Blick, vor allem in der deutschen Übersetzung, scheint uns das eine wunderbare Geschichte. Es ist es auch, aber eigentlich hat sie einen ganz harten Hintergrund. Wenn wir nämlich bedenken, dass die Emmaus-Jünger nicht einfach, wie wir es heute oftmals am Sonntag tun, einen Sonntagsspaziergang nach Emmaus gemacht haben, sondern die sind von der Gemeinschaft weggelaufen, denn die Jünger waren versammelt in Jerusalem und es eben es hat geheißen ja auch, sie sollen dort wirklich miteinander beten. Und eben auch wenn Jesus nicht da ist, sollen sie eine Gemeinschaft sein. Also sie machen keinen Spaziergang, sondern sie laufen weg. Sie trennen sich von der Gemeinschaft der Kirche. Sie trennen sich eigentlich von der Kirche. Und dann, wenn wir ein bisschen das Gespräch, das Jesus mit ihnen führt, anschauen, merken wir, wie ziemlich brutal sie mit Jesus umgehen. Sie sagen, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was da in Jerusalem in diesen Tagen geschehen ist? Ein bisschen höflicher ausgedrückt, sagen sie eigentlich eben wirklich, ja, also der weiß ja wirklich nichts, der lebt noch hinter dem Mond. Und sie sagen auch, dass sie die Hoffnung verloren haben und sie gehen eben nicht gerade liebevoll mit ihm um. Aber Jesus ist geduldig und er erklärt ihnen dann eben auch gerade, musste denn nicht der Messias all das erleiden? Auf Deutsch heißt es so ein bisschen eben sehr sanft übersetzt, er versteht ihr denn nicht oder weiß jetzt nicht mehr genau, kommt mir auch nicht mehr genau in den Sinn, wie die Einheitsübersetzung übersetzt, aber auf Lateinisch oder Italienisch ist das ganz anders übersetzt. Da heißt es, dass sie dumm und langsam im Glauben sind. Das ist ein ziemlich harter Vorwurf, ein hartes Wort an diese Jünger. Und nachher sagt er, bitte, ihr wusst eben, musste nicht der Messias. Es ist ja ganz klar, ich habe es euch viele Male gesagt, oder eben die gesamte Schrift, er erklärt ihnen dann die gesamte Schrift, also nicht nur eine 10-Minuten-Predigt, sondern bis nach Emmaus hat man einige Zeit. Er erklärt ihnen die gesamte Schrift und erklärt ihnen, dass sie ja eben ziemlich langsam und dumm sind im Glauben, denn es ist ganz klar, was die Schrift sagt, der Messias muss leiden. Das ist das ist der Plan Gottes für den Messias. So sollten die Menschen erlöst werden. Also sie hätten das eigentlich ganz klar glauben sollen. Nun, auch wir haben je nachdem vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Kreuz, das Kreuz anzunehmen, das Kreuz, das Gott uns auferlegt. Aber wir sollen daran denken, Jesus selber sagt es, wer nicht das Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Er sagt es uns eigentlich ganz klar, wer Christ sein möchte, der soll Christus nachfolgen, auf seinem Weg nachfolgen. Und Christus ist den Kreuzweg gegangen, also sind auch wir berufen, den Kreuzweg zu gehen. Und der Kreuzweg bedeutet jetzt nicht irgendwelche schwere Schicksalsschläge, sondern bedeutet vor allem so, wie es Jesus getan hat, den Willen des Vaters zu erfüllen. Jeden Tag, Jesus sagt es eben, das tägliche Kreuz sollen wir auf uns nehmen. Also die täglichen Leiden, das, was uns der Wille Gottes abverlangt, jeden Tag sollen wir freudig aus Liebe zu Jesus tragen, damit wir eben auch so teilnehmen können an seinem Kreuz, mit ihm das Kreuz tragen, um mit ihm dann auch verherrlicht zu werden.
Im Punkt 573 steht dann noch, um den Sinn der Erlösung tiefer zu erfassen, kann der Glaube versuchen, in die Umstände des Todes Jesu einzudringen, die durch die Evangelien treu überliefert und durch weitere Geschichtsquellen erhellt werden.
Hier geht es da ein bisschen auch um einen Ausblick, was der Katechismus dann eben nachher sagen möchte, ein wenig diese Punkte ansprechen, Jesus und Israel, das Gesetz, der Tempel und so weiter, eben diese genaueren Umstände, die zum Tod Jesu geführt haben. Das heißt, wir sind eingeladen, so wie wir es eben tun, den Glauben genauer zu verstehen, tiefer kennenzulernen, besser zu erkennen. Warum sollen wir das tun? Wir sollen das tun, um den Sinn der Erlösung tiefer zu erfassen. Das heißt, wir haben ja einen Verstand und einen Willen. Und der Wille möchte das tun, was der Verstand ihm vorschlägt. Und je besser wir etwas verstehen, umso mehr können wir es auch lieben. Das heißt, wenn wir etwas gar nicht kennen, dann können wir es auch nicht lieben, dann schätzen wir es im Normalfall auch nicht groß. Gerade eben, weil wir es nicht kennen. Wenn Ihnen irgendein Freund oder eine Freundin von irgendetwas ganz begeistert erzählt, das Sie aber noch nie gesehen haben, dann sind Sie wahrscheinlich selber auch nicht so begeistert eben wie Ihre Freund oder Ihre Freundin. Wenn Sie dann selber vielleicht einmal auch hingehen, das kennenlernen, verstehen, worum es geht, dann kann die Liebe wachsen, dann kann die Liebe tiefer werden. Wenn wir also eben die ganzen Umstände und den Tod Christi studieren und genauer zu verstehen trachten, dann deshalb, weil wir eben Jesus mehr lieben möchten, weil wir erkennen möchten, wie sehr Jesus uns liebt, wie er sich hingegeben hat für uns, wie kostbar und wie wichtig, wie überlebenswichtig, wie lebenswichtig für unser Leben sein Tod ist. Also das Erkennen soll nicht nur bloß im Verstand bleiben, sondern es soll tiefer ins Herz gehen, damit uns eben das, was wir erkannt haben, auch anstößt, noch Jesus mehr zu lieben, inniger, noch besser, noch tiefer zu lieben und ihm so treu zu sein.
Beginnen wir also mit dem Absatz 1, Jesus und Israel, im Katechismus auf der Seite 177. Es ist der Punkt 574. Dort steht: Schon zu Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu kamen Pharisäer und Anhänger des Herodes mit Priestern und Schriftgelehrten überein, ihn umzubringen. Manche seiner Taten, Dämonenaustreibungen, Sündenvergebungen, Heilungen am Sabbat, eigenständige Auslegung der Reinheitsvorschriften des Gesetzes, vertrauter Umgang mit Zöllnern und öffentlichen Sündern, erweckten bei einigen Übelgesinnten den Verdacht, er sei besessen. Man warf ihm vor, er lästere Gott und sei ein falscher Prophet. Zwei Verbrechen gegen die Religion, für die das Gesetz die Todesstrafe der Steinigung vorsah.
Die Liebe macht uns eins, so heißt nicht nur die neue CD von Radio Horeb, sondern es ist eben auch eine wunderbare Tatsache, die Liebe eint. Wer sich liebt, der möchte eins werden mit dem Geliebten. Wenn wir Jesus wirklich lieben, dann möchten wir eins werden mit ihm. Deshalb haben wir zum guten Glück eben aus der Liebe zu Jesus. Er hat uns die Eucharistie geschenkt, die Heilige Kommunion, wo wir ganz eins werden dürfen mit ihm. Aber so wie die Liebe zum Guten eint, so eint leider oftmals auch die Liebe zum Bösen. Der Psalm sagt, auch im Hass gegen mich sind sie alle einig. Und wenn wir eben bei diesem Artikel auch auf die Pharisäer, auf die Anhänger des Herodes oder auf andere Personen schauen, dann sehen wir, dass die sich auch einen. Nicht einen, um das Gute zu tun, sie werden nicht eins, weil sie eine große Liebe zum Guten haben, sondern weil sie eine Liebe zum Bösen haben. Das heißt, auch ja bei der Passion von Jesus, bei seiner Leidensgeschichte heißt es ausdrücklich, dass Herodes und Pilatus da Freunde werden. Und es heißt da, aber vorher waren sie Feinde gewesen. Also eben im Hass gegen Jesus sind die zwei sich auch einig geworden. Und hier sind es auch die Pharisäer, die Priester, die Schriftgelehrten, die Anhänger des Herodes, die nach einer Gelegenheit suchen, um Jesus in die Falle zu locken, die auf alle Art und Weisen versuchen, ihn zu beseitigen, ihn ja sogar umzubringen. Warum tun sie eigentlich das? Es ist sehr interessant, dass es hier ausdrücklich heißt, dass all das Gute das Jesus tut, bei einigen Übelgesinnten den Verdacht hervorruft, er sei besessen. Also sie sind übelgesinnt. Das heißt, ihre Gesinnung ist eben falsch. Ihr Herz ist verstockt und verhärtet, der gute Wille fehlt. Das bedeutet auch, dass eben ihre Gesinnung oder wenn sie übel gesinnt sind, dass ihre Sinne, ihre Sichtweise, der Sehsinn ist ja eben auch einer der fünf äußeren Sinne, ihre Sichtweise ist falsch. Und wenn wir eine falsche Einstellung haben, dann sehen wir eben auch alles falsch. Das wissen wir, wenn wir einmal durch einen Fotoapparat geschaut haben. Wenn da die Einstellungen falsch sind, wenn das Bild nicht scharf gestellt ist. Gut, heute hat man oftmals eben so einen Autofokusapparat. Das heißt, man muss nur auf den Knopf drücken und dann wird's scharf. Aber eben, wenn man das nicht tut, wenn man nicht scharf stellt, wenn man nicht die richtige Einstellung hat, dann bleibt das Bild unscharf, dann bleibt das Bild schlecht, dann hat man eine falsche Einstellung und erkennt eben nicht die Wirklichkeit, nicht die Wahrheit. Und so hatten diese Menschen damals auch eine falsche Einstellung. Sie waren übel gesinnt, sie waren nicht wohl gesinnt, sie hatten kein Wohlwollen. Sie wollten ihm nicht das Gute, das Wohl geben, sondern sie wollten ihm übel, sie wollten ihm das Böse, das Schlechte schenken, schlussendlich ja sogar den Tod schenken. So ist es je nachdem vielleicht auch bei uns in Beziehung zu anderen Menschen. Oftmals mangelt uns da auch ein bisschen der gute Wille, die gute Gesinnung, dass wir das Haar in der Suppe suchen, statt das Positive, das Gute im anderen zu sehen und ihm zu helfen, immer vollkommener zu werden. Nun, diese übelgesinnten Menschen der damaligen Zeit, sie haben dann den Entscheid getroffen, er muss sterben, er muss weg, er darf nicht weiter wirken. Sie wollen ihn wegschaffen, weghaben. Wie macht man das am einfachsten? Also man sucht etwas, worauf die Todesstrafe steht, damit man ihn dann steinigen oder sonst wie umbringen kann. Und eben, man wirft ihn dann vor, er lästere Gott oder er sei ein falscher Prophet, eben weil das zwei Verbrechen gegen die Religion sind, wo eben die Todesstrafe darauf steht. Und interessanterweise ist das leider, muss man sagen, immer wieder in der Geschichte auch der Fall oder die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Denn nur schon zum Beispiel beim heiligen Pfarrer von Ars oder bei Pater Pio, man wollte ihn auch weghaben, man wollte ihn auch eben nicht mehr haben, er störte, weil er die Wahrheit verkündet hat. So sollen auch wir uns nicht besonders wundern, wenn vielleicht je nachdem auch wir Menschen treffen, die uns nicht wohlgesinnt sind, die uns am liebsten eben auch weghaben möchten. Wir sollen demütig das annehmen, daran denken, auch Jesus ist es so ergangen, oder noch besser gesagt, wir dürfen so auch in der Nachfolge Christi sein, dass wir eben auch so das ertragen dürfen, was Jesus schon für uns ertragen hat, so wie die Apostel sich auch gefreut haben, dass sie für den Namen Jesu Schmach erleiden dürfen. So dürfen wir auch wir uns freuen, dass Gott uns würdigt, an seinem Leidenskelch Anteil zu haben, auch im Bewusstsein, dass wenn wir wirklich diesen Leidenskelch trinken, dass das eben dann auch der Kelch der Herrlichkeit des ewigen Lebens ist.
Katechismus hier bei Radio Horeb. Heute sind wir auf der Seite 177. Wir haben begonnen mit dem Artikel 4, Jesus Christus gelitten, unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben. Unser heutiger Referent, Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. In dem letzten Abschnitt, über den wir gesprochen haben, der Punkt 574, ist von den Übelgesinnten die Rede, die Jesus Christus verdächtigen, er sei ein falscher Prophet, er lästere Gott. Wir hatten vorher ein wenig auch über die Emmaus-Jünger gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass auch wir den Beistand brauchen, um das jetzt ein wenig anzuwenden auf diesen Punkt 574, wo wir eben waren. Ist es so, dass in diesem Abschnitt so ein bisschen der Katechismus uns zum einen ein wenig tröstet und zum anderen auch ein bisschen warnt, dass er uns zum einen vielleicht tröstet, dass er sagt, wenn man euch beschuldigt, dann gibt es sozusagen ein großes Vorbild dafür, aber genauso gut warnt er auch und sagt uns, passt nur auf, dass nicht ihr auch solche Übelgesinnte seid, die dann andere solchem Verdacht aussetzen, wenn sie möglicherweise doch die Wahrheit sagen.
Ja, ich denke schon. Also mal mindestens für mich persönlich nehme ich das wirklich auch so, weil es ist klar, wenn man Jesus nachfolgt, dann wird man oftmals halt ein bisschen schief angeschaut oder je nachdem, wenn man auch klar seine Meinung kundtut, dann eckt man halt vielleicht eben auch an oder stößt man auf Widerstand oder auf Unverständnis oder viele Menschen, die ich kenne eben, die stoßen wirklich auch auf übelgesinnte Menschen, durch die sie geplagt werden und da ist es sicher auch ein großer Trost zu wissen, eigentlich ist das ja normal. Jesus selber hat es uns gesagt, bitte, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie auch euch hassen. Und er sagt es auch an anderer Stelle, wenn die Welt euch lieben würde, dann würde etwas nicht mehr stimmen, weil dann wäre es das ein Zeichen, dass auch ihr zur Welt gehört. Mhm. Und er selber sagt von sich, dass er eben nicht zur Welt gehört, zur Welt jetzt nicht die geschaffene Welt, also die Dinge, die Gott geschaffen hat im guten Sinn, sondern eben die Welt als das, was Johannes beschreibt, die gegen Gott ist, die eine Mentalität hat, die dem Evangelium völlig widerspricht. Eben wenn die Welt uns lieben würde und bejubeln würde, so eben, wie Jesus sagt, die falschen Propheten, ja, dann stimmt etwas nicht. Dann müssten wir uns wirklich sehr Sorgen machen. Hingegen, wenn die Welt uns nicht besonders schätzt, wenn sie uns nicht besonders liebt oder wie Jesus auch in der Bergpredigt sagt, wenn sie uns um Jesu willen auf alle möglichen Art und Weisen verleumdet und ausstößt und beschimpft, dann sind wir selig zu preisen. Dann dürfen wir wirklich ruhig sein, denn dann ist unser Leben sicher ein Zeugnis für Gott, für Christus, ein Zeugnis für die Wahrheit. Und eben andererseits, wie Sie gesagt haben, sicher auch eine Mahnung an uns selber eben wohlgesinnt zu sein, nicht Übelgesinnte. Denn Jesus sagt auch eben, segnet die, die euch verfluchen. Das heißt, seid gut zu denen, die euch das Böse tun. Antwortet nicht mit dem Bösen auf das Böse, das man euch antut, sondern ahmt eben euren Vater im Himmel nach. Er lässt es regnen über Gute und Böse. Das heißt, er gibt allen das Gute, er gibt Sonnenschein und Regen zur rechten Zeit, er lässt das Korn oder die Pflanzen auch bei schlechten Menschen wachsen. Er sicher zieht uns einmal am Ende unseres Lebens zur letztendlichen Rechenschaft, aber vorher gibt er allen seine Gnade, allen seine Gaben und Güter und Gnaden. Und so sollen es auch wir tun, wir sollen auch denen Gutes tun, von denen wir keine gute Antwort, keine gute Reaktion erwarten, um eben wirklich Wohlgesinnte der anderen zu sein, um sie so eventuell auch für das Reich Gottes dann zu gewinnen, dass sie umkehren können, durch unsere Werke aufmerksam werden auf den Vater im Himmel.
Eine kurze Anschlussfrage daran noch. Ja, wir haben ja vorher auch nochmal vom Kreuz gesprochen und vom eigenen Kreuz, das viele auch haben und tragen und dass man eben als christlicher Mensch um dieses Kreuz einfach nicht herumkommt. Wenn der Katechismus uns nun hier auch schon so mahnt, dieses Mysterium immer wieder tiefer und tiefer zu durchdringen, könnte man dann sagen, dass man das eigene Kreuz, das eigene Leiden auch, das man im Leben erfährt, eigentlich nie wird wirklich verstehen können im Letzten, wenn man nicht versteht, was das Kreuz Christi bedeutet.
Ja, dann zumindest wird es dann mal sehr, sehr schwierig, weil ohne Christus das Kreuz irgendwie eben auch das ist, was es vor Christus war. Ohne Christus ist das Kreuz auch wie eben immer noch eine Bestrafung für die Sünde. Und sicher, Sünde und Strafe und Kreuz hängen zusammen, aber nicht jedes Kreuz ist eine direkte Strafe für die Sünde, auch wenn es eben einen inneren Zusammenhang gibt. Christus hat aber vor allem das Kreuz erlöst. Er hat aus diesem Minus, aus dieser negativen Erfahrung, eben indem er es mit der Liebe zu Gott verbunden hat, etwas Positives, ein Plus gemacht. Und er hat das Kreuz eben erlöst, er hat es verwandelt. Und wenn wir unser Kreuz tragen mit Christus, dann können wir auch aus dieser negativen Erfahrung, die das Kreuz wirklich ist, eben auch etwas Positives gewinnen. Dann können wir Christus entdecken. Aber wenn wir die Erfahrung des Kreuzes Christi nicht machen, wenn wir Christus nicht kennen, wenn wir das Kreuz nicht aus Liebe zu Jesus tragen, eben diese Erfahrung machen, Jesus leidet mit mir zusammen, er trägt auch mein Kreuz, respektive ich darf an seinem Kreuz teilhaben durch mein Alltagskreuz, dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig, darin wirklich den tiefen Sinn zu entdecken. Vielleicht gibt es solche, die einfach auch aus einer positiven Lebenseinstellung noch etwas Positives daraus gewinnen möchten, aber nie so erlösend eben wirklich das Kreuz empfinden, wenn wir nicht, das Kreuz Christi, wenn wir Christus nicht kennen, dann wird es sehr viel schwieriger.
Vielen Dank. Aus Staufen hat uns Frau Dold erreicht. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Es ist sehr schwer, diesen Gedanken zu folgen und das eigene Kreuz mit dem Kreuz Christi zu verbinden. Mir kommt es oft heute vor, als wollte man Jesus überhaupt wieder weghaben, als will man ihn wieder wegwischen aus dem Leben der Menschen und damit auch das Kreuz. Und im Kreuz ist so oft das Leid, was die Menschen tragen müssen. Wir müssen viel Kreuz tragen. Aber wie und wo soll man das Kreuz des Alltags einordnen? Gerade in Familien, wo junge Menschen sind, die mit dem Kreuz gar nichts anfangen können.
Mhm. Vielen Dank für diese Frage. Ja, eine wichtige Frage, Herr Pfarrer Fuchs.
Ich möchte ganz sicher sein, wie die Frage genau ist. Also vielleicht können Sie es nochmals wiederholen, genau die Frage.
Ja, ich meine eben, dass heute man will Christus wegwischen. Man will ihn wieder weghaben. Und zwar gerade den kreuztragenden Christus.
Mhm.
Und die Jugend wird oft mit dem Kreuz gar nicht fertig.
Mhm. Wenn wir ja nur schon in die Welt hinausschauen, dann sehen wir eben gerade diese Erfahrung, die Sie auch erzählt haben. Man möchte den Gekreuzigten nicht oder man möchte oftmals den Gekreuzigten weg haben. Aber der Gekreuzigte, Christus, ist die Liebe Gottes, das Zeichen der Liebe Gottes, eben der Liebe Gottes, die so weit geht, dass Gott seinen Sohn am Kreuz für uns hingibt. Sicher, das, was natürlich eben unangenehm ist für uns, wir möchten im Prinzip nicht gerne leiden. Denn im im Grunde genommen hat Gott uns für die Glückseligkeit erschaffen, eben für die Freude gemacht. Nur das Problem ist, dass die Menschen von ihm fortgelaufen sind, gesündigt haben und die Sünde eben einen tiefen Bruch in der Beziehung zu Gott gebracht hat und Gott eben deshalb seinen Sohn gesandt hat, um uns von allen Sünden zu erlösen, um uns wieder mit ihm zu versöhnen. Aber Jesus hat alles gelitten, er hat alle Menschen erlöst, er hat alle Leiden auf sich genommen, aber damit dieses Leiden Christi, diese Erlösung Christi in unserem Leben wirksam werden kann, müssen auch wir Ja sagen. Das heißt eben, wenn wir nicht Ja zu Christus sagen, wenn wir ihn nicht annehmen, dann hat uns zwar Christus schon erlöst, aber diese Erlösung wird nicht wirksam. Oder eben, er hat alle Leiden, auch alle meine Leiden auf sich genommen und sie getragen, aber wenn ich nicht Ja sage, und Ja sagen tue ich, indem ich an ihn glaube, indem ich eben mein kleines Kreuz mit seinem großen Kreuz verbinde, dann wird die Kraft des Kreuzes Christ eben nicht wirksam. Es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen wie eine gute Mutter, die dem Kind einen Sirup macht oder ein ganzes Nachtessen bereitet. Die Mutter tut alles, sie hat alles gemacht, es steht alles bereit, aber das Kind muss den Sirup trinken, das Kind muss das Nachtessen auch wirklich einnehmen, sonst wird die Kraft, die im Essen liegt, sonst eben diese Liebe auch, die die Mutter hineingelegt hat, die ist dann wie verloren, die wird nicht wirksam. Und das ist eben dieses Ja-Sagen, dieses Kreuz als Liebe zu Jesus auf uns zu nehmen. Das sind unsere Alltagsleiden und das kostet uns eben auch ein bisschen. Das fällt uns oftmals schwer, das wollen wir lieber nicht. Wir wollen schon gerettet werden, aber nicht durch das Kreuz. Wir wollen schon die Freuden Gottes haben, aber wir möchten nicht gerne durch diese mühsame Tür des Kreuzes gehen. Und das ist halt eben, die Welt ist gegen Christus, den Gekreuzigten. Die Welt möchte den Gekreuzigten nicht haben. Sie verwirft das Leiden. Eben behinderte Kinder dürfen schon gar nicht erst zur Welt kommen. Ältere, kranke Leute möchte man auch nicht mehr pflegen, weil sie zu teuer und zu aufwendig sind. Und noch viele andere Dinge könnte man sagen, wo das Leiden verworfen wird. Und eben auch oftmals im Kleinen, in der Familie, wo man leider die Liebe Gottes eigentlich so verwirft, dieses Zeichen der Liebe Gottes, den Gekreuzigten nicht möchte, weil der Gekreuzigte und der Auferstandene sind, es ist derselbe.
Warum erklärt man es ihnen nicht?
Die Heilige Messe, die Gegenwärtigsetzung oder die Erneuerung des Kreuzesopfers, wir erklären das hier in unserer Pfarrei den Kindern sicher, aber die Schwierigkeit ist natürlich oftmals, eben wenn man Christus nicht gut kennt, wenn man sein Kreuz nicht kennt, seine Liebe am Kreuz und durch das Kreuz nicht kennt, dann wird es umso schwieriger, dann noch zu verstehen, dass sich diese Liebe im Kreuzesopfer der Heiligen Messe erneuert oder eben dass das Messopfer, das Kreuzesopfer ist. Es ist wie eine, leider oftmals eine ganz ferne Welt. Unser Regens im Priesterseminar hat gesagt, es ist oftmals ähnlich im Religionsunterricht mit den Kindern, wie wenn man jemandem die Fußballregeln beibringen möchte, der noch nie ein Fußballfeld gesehen hat, der noch nie einen Fußballmatch gesehen hat. Es ist eine ganz andere Welt und es wird dann erst vielleicht ein bisschen spannend, wenn man jemand einmal zu einem Fußballmatch mitnehmen kann und dann ihm dann eben auch die Regeln erklären kann. So ist das oftmals eben auch. Leider wachsen viele Kinder ganz fern von Gott auf. Sie beten nicht oder sie kennen eigentlich Jesus leider nicht oder nicht gut. Und vor allem dann eben, wenn man sie auch in die Heilige Messe mitnimmt, je nachdem fasziniert sie dann das. Sie beginnen sich dafür zu interessieren, aber oftmals bleibt es leider irgendwie wie eine ganz fremde Realität, weil man natürlich eben, weil es ein Geheimnis des Glaubens ist. Das heißt, wir sehen nichts oder nicht viel mit unseren leiblichen Augen. Das Wesentliche bleibt den leiblichen Augen verborgen. Wir sehen das Kreuzesopfer nur mit den Augen unseres Glaubens. Das heißt, das, was wir tun sollen, ist sicher in erster Linie mal das Gebet, unser Beispiel, unser Zeugnis. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit Kindern oder Erwachsenen zu reden oder eben sie in die Heilige Messe mitzunehmen, so ein Apostolat zu machen, sie wieder darauf aufmerksam zu machen und ihnen so helfen können, den Glauben oftmals auch ihrer Jugend wieder zu entdecken, dann ist das auch ein sehr guter Dienst.
Also es ist nicht einfach, aber wir werden uns bemühen und wir werden mitbeten und weitermachen.
Ja, vergelt's auch Ihnen. Denn ich weiß, es ist nicht einfach. Der Papst hat auch den Jugendlichen gesagt, schaut, das christliche Leben ist nicht einfach. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Christus hilft uns und eben gerade diese Weltjugendtage geben uns ja auch große Hoffnung, wenn da Millionen nur von Jugendlichen kommen, die Freude haben am Glauben, Freude haben an Christus, dann sieht man eben auch, so wie der Papst gesagt hat, die Kirche ist jung und die Kirche lebt, sie ist nicht gestorben. Eben auch hier gehören der Gekreuzigte und der Auferstandene zusammen. Oftmals hat der Heilige Vater auch gesagt, gerade da, wo man geglaubt hat, die Kirche ist jetzt am Sterben und sie geht unter, gerade da ist sie auf wunderbare Art und Weise wieder aufgeblüht, wieder zum Leben gekommen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dold, für Ihren Anruf, für Ihre interessanten und auch wesentlichen Fragen. Frau Dold hat es am Schluss noch mal ganz kurz gesagt, das Gebet ist sehr wichtig, dass wir miteinander und füreinander weiterhin beten, für die Kirche, für die Einheit, für unseren Glauben. Das ist es letztlich, was uns trägt. Wenn wir zum Abschluss dieser Sendung Sie, Pfarrer Fuchs, noch um Ihren Segen bitten dürften.
Ja, sicher. Der Segen ist eben auch ein Gebet. Benedicere heißt eben Benedicere, gutes Sagen, gutes Wünschen, eben Gott bitten um das Beste, um das Heil, um den Segen für die anderen, für sich selber. Und das dürfen wir und sollen wir und müssen wir eben unbedingt immer wieder für uns, dass wir in dieser oftmals leider übel gesinnten Welt nicht zugrunde gehen, füreinander beten, einander segnen, eben von Gott her das Beste wünschen, dass Gott wirklich eben Heil, Segen, Gnade, Liebe auf uns herabströmen lässt. Und gerade als Priester darf man immer wieder den Segen Gottes erteilen, so wirklich eben die Gnade und Liebe Gottes auf die Menschen herabrufen, sie segnen ihnen das Beste, wünschen und schenken ihnen die Gnade Gottes so ins Herz legen. So wollen wir die Mutter Gottes bitten, denn sie ist ja unsere Mutter und sie verlässt uns, ihre geistigen Kinder, sicher nie. Und sie sieht auch, was wir zu kämpfen, zu leiden haben, wo wir wahrlich oftmals eben ein großes Kreuz auch zu tragen haben. Sie stand unter dem Kreuz Christi, sie steht auch unter unserem Kreuz. Sie wird uns nicht verlassen, sondern sie wird uns bestimmt beistehen, so treu zu sein im Kreuz tragen, damit wir eben auch durch das Kreuz zur Auferstehung, zur ewigen Auferstehung gelangen dürfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, bewahre euch vor allem Bösen und stärke und mache euch treu im Guten, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Nochmals ein herzliches Vergelt's Gott. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Pfarrer Fuchs, für Ihren Zuspruch auch am Ende dieser Sendung. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen herzlichen Dank. Vergelt's Gott, dass Sie sich hier eingebracht haben, dass Sie bei uns mit dabei waren. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen. Wählen Sie einfach die deutsche Telefonnummer 0700 7525 7520. 0700 7525 7520. Unser CD-Dienst ist montags bis freitags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Für Sie da am Freitag von 9 bis 12 Uhr. Sie können auch einfach eine E-Mail schreiben an cd-dienst@horeb.org und natürlich finden Sie diese wie alle unsere Hauptsendereien auch als Podcast vor. Gehen Sie einfach auf unserer Homepage www.horeb.org auf das Feld Podcast starten und Sie werden weitergeleitet. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag und Abend. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.